Indie on Air. Indie on Air, die Sondersendung zum Jahrestag des linksunten Indie-Media-Verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innen. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen linksunten.indie-media vom 14. August 2017.
Der Verein linksunten.indie-media läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung.
Der Verein linksunten.indie-media ist verboten und wird aufgelöst.
Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins linksunten.indie-media zu verwenden.
Das Vermögen des Vereins linksunten.indie-media wird beschlagnahmt und zugunsten des Bundes eingezogen.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.
Indie on Air. On Air. On Air.
Willkommen zur letzten Stunde der heutigen Sondersendung Indie Media on Air. Durch die heutige Sendung, also diese letzten Stück der Sendung, führen euch Conny, Emma und Tim. Ihr hört uns auf RDL 102,3 MHz oder als Stream auf rdl.de. Verantwortlich für die heutige Sendung sind die Justiz und ihre Repressionsbehörden. Hauptthema diesen letzten Slots der Sendung ist der medienaktive Sicht des Verbots. Als erstes findet eine etwa längere Gesprächsrunde mit Freiburger medienaktive Menschen statt. Es folgt dann ein Interview mit einer linksunteren Aktive. Und wenn das Gespräch uns Zeit dafür lässt, haben wir euch noch ein paar hilfreichen Tipps, falls die Repressionsbehörde mal bei euch anklopfen sollten. Aber vorweg erstmal etwas Musik.
Slavery is too well, for its very name has grown to an echo of your own. It is to work and have such pay, it just needs life from day to day, in your limbs as in a cell, for the tyrant you dwell. But to be for him made, bloom and flower and soar and stay, the door without your own will fence, to their defense and nourish.
Das war Tansy und Tarweed mit Rise Like Lions. Wir schalten jetzt rüber in die Gesprächsrunde.
So, die Webseite links unten in die Media ist uns seit einem Jahr verboten. Wir haben hier ein paar medienaktive Menschen hier eingeladen ins Studio, um uns darüber auszutauschen. Themen Andres und Rufine, die unter anderem hier im Radio aktiv sind. Wollt ihr euch erstmal wieder kurz als Medienaktive vorstellen?
Jo, ich bin Tim und bin hier auch eben unter anderem im Radio aktiv und auch mal im Internet und hier aus Freiburg.
Ja, ich bin Andres. Ich bin auch Mitglied von Reisen Nomades und ich einfach die spanische Redaktion von Radio Dreieckland und ich mache Radio eigentlich seit 15 Jahren noch. Ich habe als Journalist gearbeitet auch in meinem Land und zum Glück habe ich noch die Möglichkeit, meine Beruf als Journalist noch weiter zu arbeiten.
Ich bin Rufin und ich studiere Literatur und Medien und ich mache seit letztes Jahr hier beim Radio Dreieckland mit und ich mache beim Projekt Our Voice. Our Voice ist die geflüchtete Redaktion von Radio Dreieckland.
Alles klar, danke euch erstmal. Wie habt ihr denn vom Verbot der Internetseite links unten in die Media mitgekriegt und wie habt ihr euch denn dabei gefühlt, so persönlich?
Ich habe ganz schnell mitgekriegt von der Nachbarschaft und auch, weil ich einfach auch Radio Dreieckland höre, einfach so habe ich eigentlich. Es war für mich eine große Überraschung. Ich habe nicht so erwartet, dass so ein Medien wie Indie-Media verbieten wurde.
Ja, bei mir war es nicht ganz so sexy. Also es war Deutschlandradio und nicht Radio Dreieckland. Andererseits gut, dass es auch dann auf den großen Medien kommuniziert wurde. Das war so beim Autofahren auf einmal die Meldung, Hausdurchsuchungen in Freiburg, groß angelegte Polizeioperationen. Es wird gegen die Linksextremen von Hamburg vorgegangen. In die Media ist offline, bla. Das war so ein bisschen der Moment. Ja, immer mal wieder habe ich ja auch in die Media gelesen und ehrlich gesagt konnte das schon passieren. Es war jetzt nicht so, dass es mich total überrascht hat. Ich habe eher gedacht, krass, dass diese tolle Plattform so viele Jahre existieren hat können. Mhm. Andererseits trotzdem umso trauriger, dass es dann vorbeiging.
Ich habe das nicht so schnell mitgekriegt, ich habe das hier im Radio mitgekriegt, weil ich wollte ein bisschen mehr über die aktuelle Redaktion erfahren und ich war in einem Meeting und dann habe ich davon also auch noch mitgekriegt und von Indymedia wusste ich noch nicht voll seit lange, weil ich auch noch neu in Freiburg war und ich fand auch schon schade, dass es geschlossen wurde, weil ich auch schon richtig mitbekriegt habe, wie was da also gepostet wurde und wirklich schade, dass man nicht mehr diesen anderen Blick haben konnte. Mhm.
Seid ihr schon früher in eurer Radioerfahrung auf solche Zensur gestoßen?
Wenn ich nicht daran denke, eigentlich schon, aber ich habe einfach ich komme aus Uruguay, in den 90er Jahren waren viele Baskensen wurden festgenommen in Uruguay und Uruguay hat die Regierung hat ihnen nicht Asylrecht gegeben und einfach sie wurden einfach nach Spanien abgeschoben haben. Ja, genau. Und dann es gab damals große Demos auf der Straße, tausende Menschen und dann gab eine große Repression mit Toten auch und viele, viele Verletzte. Und ich war auch Mitglied von einer linken Partei, die auch ein Radio hatte, einfach ein Radio Panamericana. Und die Regierung hat das Radio einfach verbunden auch. Aber ja.
Und was ist dann passiert? Also einfach haben viele Leute dagegen protestiert?
Protestiert, aber einfach die Regierung hat die Lizenz von
entzogen.
Fertig. Und
okay. Also auch ein Verwaltungsschritt eigentlich, ein Stück weit. Das war auch eine Konstruktion, ein verwaltungsrechtlicher Akt.
Ja.
Also was ich ja immer wieder im Radio erlebe, ist, dass sich auch irgendwie versucht wird, selbst zu zensieren. Ne? Wir haben ja irgendwie den Anspruch, man kann sich frei ausdrücken. Es gibt ja eine freiheitlich-demokratische Ordnung, wo wir ja eigentlich unsere Meinung immer sagen können. Und was, ich glaube, das hat ein psychisches Gewicht auch für Leute, die Medien machen, dass Medien verboten oder geschlossen werden, dass sozusagen eine Selbstzensur einsetzt, dass Leute gehemmt sind, sich frei auszudrücken und nicht quasi freizügig, weil sie werden dann angezeigt wegen Billigung von Straftaten, wegen Beleidigung oder so. Und das alles, also das sind alles Denkauflagen sozusagen, wo dann gar nicht mehr das Ding ist, man hockt sich hier zusammen und erzählt frei von der Seele, was einem auf dem Herzen liegt oder was man gerade frei denkt, sondern man hat eigentlich schon so eine unsichtbare Zensur. Also es ist für mich so ein bisschen ein unsichtbarer Part, so eine psychologische Zensur. Aber eine richtige Schließung von Medien hatte ich noch gar nicht erlebt.
Ich auch. Ich habe noch nicht so Schließung von Medien erlebt. Und von dem, was Tim gerade gesagt hat, von dieser unsichtbaren Zensur, das ist ganz interessant, weil zum Beispiel ich kümmere mich auch oft um die Facebook-Seite von Our Voice. Und wenn ich irgendwas posten möchte, frage ich immer in unserer Gruppe, darf ich das überhaupt? Weil ich denke, ist es vielleicht kritisch oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich überlege mir, ich frage erst mal und dann sagen die anderen, ja doch, das kann man schon sagen, das kann man schon posten. Und dann mache ich das dann danach. Aber manchmal ist es so, dass man sich selber so überlegt, was man so sagen könnte oder was so vielleicht nicht so gut wie unsere Seite wäre und so. Ja, aber so richtig so Schließung von so einem Medium wie Radio habe ich noch nicht so mit.
Was vielleicht noch, was es viel gab, also jetzt nicht im Radio, aber es gab natürlich immer wieder Zensuraktionen auch in Deutschland gegen linksradikale Presse, also gegen linke Medien. Da hat man nicht Freiburg auch eine Vergangenheit mit Ausbruch damals, war eine Zeitung hier auch in 90er Jahren, wo es auch ein 129er Verfahren gab. Also es war dann für den Staat gleich eine kriminelle Vereinigung, weil dort halt Schriften reproduziert wurden oder gespiegelt wurden von den ehemaligen Stadtguerilla-Aktiven. Und also die Zensur hat natürlich eine lange Geschichte in Deutschland. Ich glaube, Radio ist sehr spezifisch, aber eben in den letzten 20 Jahren wurden auch immer wieder Schriften verboten, auf jeden Fall aus der linken Szene, von den sozialen Bewegungen, die das Innenministerium oder die Innenministerien für eine Gefahr für die Grundordnung gehalten haben. Das gab es auf jeden Fall schon immer wieder.
Also solche Magazine kann man auch als unabhängige Medien verstehen. Was versteht ihr denn also selbst als unabhängige Medien?
Oh, Facebook.
Was ist das?
Ja, also finden wir interessant. Jetzt zum Beispiel vor kurzem in Spanien in den letzten Jahren, es wurden einfach viele Menschen verfolgt, weil sie was gepostet in Facebook oder in Twitter. Aber im Gefängnis sind auch im Knast auch. Weil Twitter ich habe Twitter, die einfach ein bisschen gelacht über Franco-Diktat und dann. Okay, es ist Incitation al Odio, wie heißt der?
Anstiftung zum Hass.
Zum Hass, ja. Na, auch Musiker, Rapper, in den letzten Jahren war viele, aber nicht 5, sondern 20, 30, auch gegen Printmedien auch. Ja, das war ziemlich krass und es gibt auch in Straßburg noch Prozesse und Verfahren, die versuchen einfach die Strafe zu mildern oder zu entzogen. Ja.
Ja, unabhängiges Medium wäre ja vor allem mal was, wo eigentlich eine richtige Freiheit mit verbunden wird, oder? Wo ich jetzt nicht einer Kontrolle unterliege, was auch tendenziell nicht kommerziell sein kann. Ein unabhängiges Medium hat keine Zwänge, ist ein freies Medium oder ein, was in der Lage ist, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Das könnten Flugschriften sein, das könnte freies Radio sein, möglicherweise Internet. Aber letztlich läuft das klar der staatlichen Ordnung ja immer zuwider, weil keine Kontrolle über diese Meinung herrscht, weil sozusagen, ja, weil die Kontrolle den Leuten abhanden kommt, wenn sie nicht beeinflussen können oder bestimmen können, was nun kommuniziert wird oder nicht. So wäre natürlich links unten in die Media.org ein sehr gutes Beispiel für ein unabhängiges Medium.
Und für mich besonders wichtig wäre halt eine Sache, von der Tim erzählt hat, dass eine andere Perspektive gezeigt wird. Weil von den Mainstream-Medien kommt immer eine besondere Perspektive, die vielleicht eine allgemeine vielleicht, also oder eine, die vielleicht auf andere Leute übertragen wird. Und dadurch wird also die Meinungen von den Leuten auch, also die Leute haben alle dann eine gleiche Art zu denken. Und in unabhängigen Medien sollte eine andere Weise zu denken geschaffen werden, dass man auch die andere Perspektive von der Sache, und ich wünsche mir auch manchmal, dass man mehrere Themen, so investigative Themen hätte, wo man wirklich bei anderen einige Sachen wirklich recherchieren könnte, dass man Sachen zeigen könnte, was die Leute zum Beispiel, es gibt viele Themen, wo die Leute alle eine Art zu denken haben, alle sagen, das ist so und so. Dabei ist was, das die Leute übersehen oder nicht gezeigt wurde. Und sowas, also würde ich mir wünschen, dass es vielleicht viel mehr vorkommen könnte.
Also linker Aktivismus in Deutschland hat gerade mit einiges an Repression zu kämpfen. Neue Gesetze werden gerade geschaffen. Hat ja den Eindruck, dass es auch eine immer dünnere Luft für Gegenöffentlichkeit gerade in Deutschland gibt?
Das sieht so aus, oder? Das auch aber es ist auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Das ist ein neuer Trend von der...
Es gibt da zahllose Beispiele. Ich meine, klar, in Deutschland sind jetzt viele die Polizeigesetze auf dem Vormarsch, auch so ein Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Und es geht natürlich auch um die Kontrolle. Übrigens, morgen ist ja auch der Aktionstag zur Internetzensur, aber die Kontrolle vom Internet ist ein großes Thema.
Ja, klar.
Und ja, es gibt eben ein Beispiel, wäre natürlich Frankreich. Da haben sie jetzt vor ein paar Monaten auch ein Zensurgesetz verabschiedet und das nennt sich interessanterweise Fake News Gesetz. Und zwar will die Regierung in Wahlkampfzeiten, das ist festgelegt, nur ein paar Wochen vor und nach dem Wahlkampf geschehen, will die Regierung Einfluss nehmen können auf Facebook und Twitter Contents. Und zwar, wenn Informationen nicht überprüft werden können oder nicht als verifizierte News im Netz sind, dann können die einfach gelöscht werden. Also da geht es ganz stark in eine Richtung, wo man gar nicht direkt unbedingt an Europa denken würde, wo ja immer hier auf China und Türkei verwiesen wird, wo es ja überall anders ist, schlimmer. Aber letztlich, glaube ich, wird das gerade immer greifbarer in Deutschland, in Frankreich und hier überall in den westlichen Ländern auch. Auch wenn da Pressefreiheit so groß geschrieben wird.
Es ist sogar lustig, wenn man bedenkt, wenn ich zum Beispiel manche Sachen auf Facebook posten möchte und dass es nicht gepostet wird. Es ist manchmal auch so lustig. Oder man kann auch auf Facebook entweder posten, dass in der Story, so dass jeder das oben gleich sehen kann. Und das ist nicht, also letztens habe ich auch noch jemand anderes gefragt, ja, aber das geht doch, aber die wählen aus, was gepostet werden soll.
Echt, ja?
Und das war so lustig. Ich habe gedacht, ach so, okay. Da muss ich mich noch mal schlauer machen.
Aber das ist dann Zensur, das ist ja kein technisches Defekt, oder?
Das ist nicht Technik, weil ich mich noch mal bei anderen Leuten, die vielleicht noch mehr mit Facebook arbeiten, gefragt habe. Und dann, ja, sie wählen halt aus. So war die Antwort.
Ja, ich habe auch schon öfters von Menschen mitgekriegt, die von Zensur auf Facebook geredet haben. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts was Leute, die auf Facebook posten, nicht kennen.
Vielleicht ist es dann...
Das ist schon bekannt, dass man das einige Sachen einfach so...
Gut, andererseits sind es Leute, die gehen selbstverständlich oder eigenwillig ein, also gehen auf ein kontrolliertes Portal ja, um ihre Medien zu verbreiten. Vielleicht sind die dann nicht so überrascht, wenn das dann auch mal zensiert wird.
Das kann, also ich kann zum Beispiel von einem wissen, dass sie auch mal gefragt haben auf Facebook, warum wir das so, das kannst du auch nochmal verfolgen, wieso ist es, und dann kann man schreiben, also Facebook kann zum Beispiel eine Nachricht schreiben, der Content ist vielleicht nicht so, irgendwas, also der Content ist nicht gut, oder das ist, es war so ein Wort, das ist so
politisch korrekt, oder was?
Ja, politisch unkorrekt oder
unsittlich?
Unsittlich?
Ja, unsittlich zum Beispiel. So.
Also das heißt, Facebook erklärt auch die Zensur den Usern, dann, die sie durchführen.
Ja. Also Facebook hätte ich auf jeden Fall auch eine Frage. Also habt ihr früher Indie-Media benutzt, um Leute, die ihr vielleicht kennt, so für Recherchearbeit, so für Medien? Und was ist denn jetzt so, was benutzen jetzt die Menschen anstatt von links unten? Also habt ihr da eine Idee?
Ich zum Beispiel nutze, ich gebe andere Plattformen, zum Beispiel in Lateinamerika, ne? Das sind Pulsar, das sind unabhängige Journalisten auch. Heutzutage kannst du einfach Tim gerade gesagt hat, wichtig ist, jetzt ist Kontrolle im Internet, ist es,
das wird mehr.
Das wird mehr, weil früher war einfacher, weil okay, war einfacher in dem Sinn, okay, man hat einfach Fernsehen, Radio,
Print.
Und jetzt im Internet
ist alles,
alles da. Ja. Und es gibt Blogger, du kannst einfach lesen, was die Inhalte, was du möchtest. Du musst einfach wissen, wo, was, wie. Aber jetzt ist es ein bisschen, ich gebe eine mehr Freiheit.
In Anführungszeichen.
Ja, aber ich finde auch ein ganz bisschen interessant. Und klar, die Mächtigen haben ein bisschen einfach Angst davor, weil es kann keine Kontrolle, kann man auch nicht wirklich kontrollieren.
Links unten in die Media auch viel für Recherche auf jeden Fall, ganz klar, wenn man zu irgendeinem Thema, was, wie du vorhin meintest, Rufin, eine andere Meinung, eine andere Darstellung, als was jetzt die Mainstream-Medien verbreiten will, dann war links unten im deutschsprachigen Raum super. Es gibt jetzt gerade die deutschsprachige .de-Indie-Media-Org-Seite, die ja auch verwendbar ist, wo immer auch Infos von unten und links veröffentlicht werden, und in der Schweiz barrikade.info, was so in diesem französischen Mythi-Netzwerk auch angedockt ist, auch eine unabhängige Medienplattform hier in der Deutschschweiz. Ein bisschen was gibt's da schon, aber ich glaube, das Problem ist auch, solche Plattformen brauchen viele Jahre, um bekannt zu werden, um auch zugänglich zu sein, um genutzt zu werden. Und links unten in die Media.org hat halt mit der Zeit über fast 10 Jahre viele Leute erreicht und war populär und alle kannten das. Und das fängt ja nicht, auch wenn es vielleicht vergleichbare Portale gibt, macht die Kontinuität den Erfolg aus. Na, ein Radio oder eine Zeitung oder so, die sind ja auch nicht von heute auf morgen populär und eine Referenz, sondern das muss geprüft werden, wie viel ist Bullshit dabei, sind da auch seriöse, brauchbare Informationen, und das war natürlich bei links unten der Fall. Von dem her ist das auf jeden Fall ein großer Verlust für unabhängige Medienarbeit, ganz klar. Ja.
Habt ihr ein letztes Wort zum Thema links unten? Was wünscht ihr euch denn für eine Medienlandschaft in der Zukunft?
Wir sind alle links unten in die Media, wäre ein letztes Wort zum Thema links unten. Somos todos
in die Media links unten, ne?
Ja, genau.
No.
Ja, weniger
Stimmt
Kontrolle. Weniger Kontrolle wäre schön.
Ein gutes letztes Wort.
Weniger Kontrolle. Ich denke, die Kontrolle kommt auch mehr davon, dass es immer mehr Aktivisten, also es ist, die Leute engagieren sich immer mehr und dadurch haben sie das Gefühl, man musste wirklich noch mehr kontrollieren, noch mehr Gesetze machen, die das irgendwie vermindert oder verhindert, dass die Leute vielleicht sich andere Meinungen bilden. Und ja, ich wünsche mir, dass es halt einfach mehr davon wird, dass man so mehr Medien oder mehr Verstärkung von den Medien, also von den anderen Medien hat.
Weniger Anhaltsbrei, weniger Kontrolle.
Ja, ich hoffe, dass ab nächstes Jahr Links und in die Medien wieder.
Ja. Tja, kannst ja mal auf den Zettel schreiben. Ja. Weihnachten.
Ja, das waren schöne letzte Worte. Dann danke ich euch für diese Gesprächsrunde. Und es geht jetzt weiter mit Musik. Lena Störfaktor, die Angst vor den Gedanken verlieren.
Für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können stehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. In deinem Kopf fängt der Freiraum an. Wir machen da oben den ersten Schritt zu einem Aufstand. Menschen sammeln sich zusammen wie Gedanken, die sich zusammenfügen und als Kollektiv gemeinsam hier die Wahrnehmung verschieben. Die Ordnung durcheinander bringen und sie neu sortieren können wir, wenn wir die Angst vor den Gedanken mal verlieren. Auch wenn sie verwirren, wenn du dir erstmal den Kopf zerbrichst, dann schützt dich auch nicht das Visier vor deinem Gesicht. Selber denken ist geil, aber manchmal auch nicht leicht. Und es sucht sich die Bequemlichkeit schnell jemand, der die Richtung weiß. Leider zahlen wir meistens diesen Preis um unsere Fähigkeit, selbst zu handeln, und so bleibt es nur bei der Gelegenheit. Die Wand, die wir vor unserer Nase haben zu durchbrechen, die Zähne zu fletschen und den sinnlosen Gesetzen die Stirn zu bieten, die Käfigstangen zu verbiegen, den Beton aufzubrechen und die Räume, die verborgen liegen, zu nutzen, zu erkämpfen und was draus zu machen, Freiräume zu schaffen, unser Leben auszupacken. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. Bunte Bilder bringen Farben an Kulissen, die grau sind. Wir sind zu Hause eingemietet und geduldet da draußen. Sie können die Köpfe nicht räumen und Erinnerungen auch nicht. Keiner kommt hier durch, nicht mit SDK und Blaulicht. Menschen passen nicht ins Stadtbild und werden verdrängt. Ideen werden verachtet, belächelt und bekämpft. Das geht raus an die, die sich nicht unterkriegen lassen. Schreit die Dinge nach draußen, die euch unzufrieden machen. Zeig deine Gefühle, denn sie lassen sich nicht runterspülen. Wühl in deinem Innern nach den Dingen, die dich unterkühlen. Es ist schwer, auch wenn wir uns bemühen, die vertrockneten Flächen in unserem Innern zu begrünen. Wenn wir uns abspeisen lassen und nicht über uns verfügen, uns begnügen mit den Lügen, die uns Frühling vorspielen, doch nicht blühen. Ermüden statt Häuserköpfe besetzt von Stress. Träume werden unterschätzt, Herz und Kopf schlecht vernetzt. Und du meinst, das, was du gibst, ist nur Verschwendung. Doch ohne Freiraum ist hier jeder ein sozialer Brennpunkt. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase. Ich kämpfe für den Freiraum in den Köpfen, weil kein Freiraum hier ein Freiraum wäre, wenn sie sich nicht öffnen. Der Freiraum in den Köpfen schafft den Freiraum auf der Straße. Realitäten können entstehen aus einer Seifenblase.
So, es folgt ein heiß ersehnten Interview mit einer Macherin von Linksuntern in die Media. Dieses Interview ist uns geschickt worden und wir haben ihn nachgesprochen.
Interview ist schriftlich aufgezeichnet worden und bei uns im Studio wieder eingesprochen worden.
Herzlich willkommen zu unserer Linksuntern-Interview zum Jahrestag des Verbots hier auf Radio Dreieckland. Wie geht es dir ein Jahr nach der Abschaltung von Linksunten?
Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, ich rede mich hier heute nicht um Kopf und Kragen. Also zu deiner Frage, ich fühle mich auf jeden Fall uninformierter als vor dem Verbot. Ich vermisse einfach die Informationsdichte auf links unten, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen linksradikalen Kämpfen. Und ja, ich vermisse tatsächlich auch die Kommentarschlachten. Geht's dir nicht auch so?
Doch, ich merke das schon auch, zum Beispiel, wenn ich eine Sendung vorbereite. Links unten war schon eine der ersten Anlaufstellen für linke Infos. Oft bin ich auch über Google und Co. auf links unten gelandet, eigentlich egal, um welches Thema es ging. Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Du hast ja sehr viel Zeit in die Plattform gesteckt. Würdest du sagen, dass es sich gelohnt hat, auch wenn die Seite verboten wurde?
Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Also wir haben 10 Jahre linke Geschichte geschrieben und echt einiges bewegt. Aber das müsstest du doch selber wissen, oder? Du hast doch bestimmt auch auf links unten gepostet.
Also meistens habe ich da nur gelesen, aber ja, manchmal auch geschrieben. Meistens wollte ich erst gar nicht. Aber manche Kommentare, die könnte ich dann auch nicht so einfach stehen lassen. Und eher selten habe ich auch mal einen Artikel gepostet. Gab es eigentlich viele Stammautoren und Stammautorinnen?
Ja, schon einige. Aber ich weiß da auch nicht mehr als du, ehrlich gesagt. Es gab zwar Accounts und am Ende hatten vermutlich auch fast alle, die häufiger gepostet haben, einen. Aber das war für jeden ersichtlich und ansonsten konnten sich halt alle irgendwie nennen. Anonym zum Beispiel war sehr beliebt. Es gab aber keine internen Informationen, welche Artikel von der gleichen Person geschrieben wurden. Bei der Anmeldung eines Accounts wurden auch keine Mailadressen abgefragt, nur eben der gewünschte öffentliche Accountname und ein Passwort. Und das Login-Modul haben wir damals als Open Source veröffentlicht und ja, das hat einige amerikanische Lehrer und Lehrerinnen auf jeden Fall sehr glücklich gemacht. Die durften schon vor 10 Jahren keine persönlichen Daten von Minderjährigen speichern, also auch keine Mailadressen. Einer schrieb uns, dass sie kurz davor waren, die auch von links unten genutzte Software Drupal auszusortieren, bis sie dann unser Modul gefunden haben. Aber zurück zur Frage. Also abgesehen von den Autorinnen und Autoren, die immer unter dem gleichen Namen oder Account geschrieben haben, erkennt man irgendwann natürlich Muster und kann dann manchmal erraten, welche Postings von der gleichen Person verfasst wurden. Oder hast du nie Muster erkannt?
Doch, klar, wenn Leute zum Beispiel immer die gleichen exotischen Beleidigungen oder abgefahrene Fremdwörter verwendet haben. Was für Muster habt ihr denn so erkannt?
Also eine ähnliche Frage wurde uns auch mal gestellt. Die Person wollte wissen, wie wir es geschafft hätten, einem ihrer Artikel ihre anderen Artikel zuzuordnen. Die taucht nämlich im Mörder von Blog am Rand des Artikels auf, obwohl sie unter anderem Namen, zum anderen Thema und zu anderen Orten verfasst wurden. Und sie dachte, dass der Mörder von Blog von Hand erstellt wurde. Es war aber nicht so. Es war ein, ich sag mal, Anführungszeichen Abfallprodukt der Software hinter der links unten Suche. Sozusagen eine Suche nach ähnlichen Artikeln. Das Problem war also, unsere Open-Source-Software von der Stange war bereits gut genug, um simple Verschleierungstaktiken zu durchschauen. Es war also kein Insiderwissen, sondern was, womit man natürlich auch bei Strafverfolgungsbehörden rechnen muss.
Eine Art von Inhalt, über die seit Trumps Wahlkampf vor 3 Jahren ja mittlerweile häufiger diskutiert wird, sind Fake News. Auch auf links unten gab es ja ab und zu Fakes. Wie habt ihr die erkannt und was war euer Umgang damit?
Oh ja, die gab es auf jeden Fall. Die waren zwar nicht besonders häufig, wobei ich jetzt natürlich auch nur von denen sprechen kann, die wir erkannt haben. Aber manchmal waren die doch schon sehr spektakulär. Die spektakulärsten haben wir eigentlich immer direkt als Fakes erkannt. Aber manchmal hat die Presse sowas sehr gerne aufgegriffen und vermutlich auch nur so getan, als würden sie es selber glauben. Zum Beispiel das gefakte Bekennerin-Schreiben zu den Sprengstoffanschlägen oder zum Sprengstoffanschlag in Dresden 2016 oder zum Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund 2017. Ja, in beiden Fällen wollte halt irgendwer Antifa-Gruppen die Taten in die Schuhe schieben, aber in beiden Fällen war uns sofort klar, dass es halt Fakes waren. Und ja, durch das Open-Posting-Prinzip von IndyMedia waren diese Inhalte halt ohne vorgeschaltete Moderation online. Sie wurden aber dann recht zügig gelöscht. Aber ja, nicht nur die Boulevardpresse giert nach Informationen und nahm das Bekennerschreiben deshalb für bare Münze. Ob die Presseleute den News jetzt tatsächlich selbst geglaubt haben, ist eigentlich egal, denn das Problem sind die immer schneller werdenden Newszyklen im Online-Journalismus vor allem, wo dann eben auch ein Fake-Bekenner schreiben gleich mal zwei News sind. Einmal, es gibt eins, und dann, es hat sich als Fake herausgestellt.
Gab es neben der Moderation noch andere Methoden, Fake News zu erkennen?
Ja, aber sicher. Also, aber sicher. Die wichtigste waren die Nutzerinnen und Nutzer der Seite. Unter fast jedem Fake News Artikel, die wie gesagt ziemlich selten waren, kamen fast sofort Kommentare, die auf Unstimmigkeiten oder fehlende Quellen hingewiesen haben. Weil ja, dieses Open-Posting-Prinzip beschränkte sich ja nicht nur auf die Artikel, sondern galt eben auch für die Kommentare. Und die Seite war zwar prinzipiell anfällig für bewusst gesteuerte Fake News, aber es gab halt auch dieses Schwarmkollektiv, das Fakes sehr schnell als solche entlarvt hat.
Wenn du so zurückschaust, welche Artikel hatten den größten Einfluss auf die Gesellschaft?
Puh, ja, das ist schwer zu sagen. Also viele Artikel hatten, denke ich, erheblichen Einfluss. Beispielsweise kamen mit den Vulkanbekennerinnen Schreiben auch militante Stimmen breit in den Medien zu Wort. Sowas wurde zuvor höchstens von Einzelmedien aufgegriffen, aber militante Kapitalismuskritik als dpa-Meldung mit Verweis auf eine linksradikale Nachrichtenplattform gab es vor links unten meines Wissens nach nicht. Dann waren da die Leaks zum Unglück bei der Love Parade 2010 in Duisburg. Die Stadtverwaltung hatte einen Blog, auf dem interne Dokumente veröffentlicht worden waren, die die Duisburger Stadtverwaltung schwer belastet haben, per einstweilige Verfügung zensiert. Also wurden die Dokumente auf links unten veröffentlicht, kurz nachdem sie überall sonst zensiert wurden und lange bevor sie erst auf WikiLeaks erschienen sind. Ja, aber es waren, finde ich, auch nicht so sehr einzelne Leuchtturmartikel, die die Bedeutung von Indymedia links unten ausgemacht haben. Es waren ja vielmehr die vielen verschiedenen Artikel und die Breite der Berichterstattung, die vielen unterschiedlichen Meinungen und ja, die den gesellschaftlichen Einfluss ausgemacht haben. 10 Jahre lang wurden Linke durch links unten informiert, politisiert und ja auch radikalisiert. Und meiner Meinung nach ist das auch der wahre Grund für die Abschaltung der Plattform. Und das ist auch was, was niemand mehr durch ein Verbot oder Repression ungeschehen machen kann. Links unten bleibt einfach.
Wenn du jetzt ein Jahr nach der Zensur von links unten zurückschaust, was vermisst du und was vermisst du nicht?
Also der zweite Teil ist leicht zu beantworten. Der Arbeitsaufwand war schon sehr groß und es brauchte sehr viel Energie, jeden Tag aufs Neue zu moderieren. Aber ja, auch das vermisse ich eigentlich manchmal. Vor allem aber fehlt mir oft einfach der Bezug aufeinander. Oft bewirkten Artikel auf links unten weitere Aktionen, die sich aufeinander bezogen haben. Insbesondere, wenn es mal wieder Repression gab, ist mir oft aufgefallen, wie wertvoll so eine schnelle und lebendige Kommunikation einfach ist. Als Reaktion gab es regelmäßig große und kleinere Soli-Aktionen. Der Bezug war sehr spontan und direkt. Und das ist leider schon weniger geworden, einfach weil die zentrale Kommunikationsplattform nicht mehr so existiert.
Und das wäre jetzt eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen. Gibt es eine Alternative oder ein Nachfolgeprojekt von links unten?
Also ein Nachfolgeprojekt wird es nicht geben, denn das wäre automatisch wieder verboten, eben als Nachfolgeorganisation von links unten. Und eine echte Alternative gibt es meines Wissens nach nicht, auch wenn einzelne Funktionen jetzt von anderen Medien übernommen werden. Die sind aber entweder regional oder thematisch sehr eingeschränkt oder, ja, wie ich finde, recht lieblos gestaltet oder einfach wenig dynamisch. Weil gerade die Lebendigkeit und die Vielfalt auf links unten in die Media war halt so einzigartig. Es wird auf jeden Fall schwer, das zu ersetzen, aber das wird sicher auch nicht das Ende unabhängiger Berichterstattung von links und von unten sein. Ja, weil die Zeiten werden auf jeden Fall härter und harte Zeiten erfordern einfach unabhängige Medien.
Ich bin links unten in die Media.
Ich bin links unten in die Media.
Ich bin links unten in die Media.
Ich bin in die Media, links unten.
Ich bin links unten in die Media.
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 Wir sind alle links unten in die Media.
Wir hätten dann noch ein paar hilfreichen Tipps für euch, falls mal die Polizei mal bei euch zu Hause mit Durchsuchungsbeschluss vor die Tür klopfen sollten.
Was ist los? Was ist denn das? Oh, Scheiße. Die Bullen. Anna! Anna! Die Bullen stehen vor der Tür.
Was? Was? Die was?
Die Bullen. Was machen wir denn jetzt?
Ich freue mich noch. Was? Die Bullen. Die Bullen.
Die Bullen? Okay. Erstmal Ruhe bewahren. Unsere Zimmer haben wir ja schon mit Namen beschriftet. Du guckst, ob alle Rechner aus sind.
Wir wollen mit ihnen reden.
Du machst die Türen zu. Ich rufe Tom an. Der soll dann unsere Anwältin informieren. Unterstützung kann er auch gleich hierher organisieren. Ich gehe gleich zur Tür
und
setze unsere Rechte durch. Ich bin gespannt, ob sie einen Durchsuchungsbeschluss haben oder ob sie mit diesen billigen Gefahr im Verzug Nummer reinkommen wollen.
Bei Gefahr im Verzug brauchen die Vollzugsbehörden nämlich keinen Durchsuchungsbeschluss. Zum Beispiel, wenn Person A beim Drogendealen erwischt wird und Person B abhauen kann und die Gefahr besteht, dass B die Wohnung von A aufräumen und die Drogen im Klo herunterspülen könnte, bevor der Durchsuchungsbeschluss ausgestellt ist.
Moment, ich komme gleich. Ich bin gerade im Bad. Muss mir noch was anziehen.
Hi du. Hey du, die Bullen stehen gerade bei uns vor der Haustür. Ich gehe jetzt gleich dahin und hör mich an, was sie überhaupt von uns wollen. Könntest du bitte die Frau Tina Dulle von der Kanzlerei in der Mainzerstraße anrufen? Das ist meine Anwältin. Ihre Nummer ist im Netz zu finden. Die anderen kannst du auch gleich anrufen. Unterstützung vor Ort wäre nämlich echt nicht schlecht.
Hallo? Wer ist da?
Machen Sie die Tür auf, wir wollen mit Ihnen reden.
Wer ist denn da? Was klingen Sie denn um die Uhrzeit bitte schon bei fremden Menschen zu Hause? Was wollen Sie?
Hier ist die Polizei. Machen Sie jetzt die Tür auf oder wir tun das.
Wie bitte? Schon mal etwas vom Gesetz gehört?
Haben Sie mich nicht verstanden? Hier ist die Polizei. Wir vertreten das Gesetz. Machen Sie jetzt sofort die Tür auf.
Die Tür auf? Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss überhaupt? Mit wem wollen Sie überhaupt reden?
Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und wir suchen nach Frau Anna Arthur. Machen Sie jetzt die Tür auf.
Okay, wir werden die Tür jetzt öffnen, damit wir reden und Papiere austauschen können. Allerdings haben wir eine Türkette, die auch erstmal eingehängt bleibt. Wenn Sie unsere Türkette kaputt machen, zeigen wir Sie an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Dann zeigen Sie mir erstmal den Durchsuchungsbeschluss. Den darf ich mir in Ruhe durchlesen und möchte außerdem Name und Dienstnummer der Einsatzleitung wissen, bevor ich die Tür weiter öffne. Steht doch im Gesetz, oder nicht?
Na gut, hier der Beschluss, aber beeilen Sie sich!
Und was ist mit der Dienstnummer und dem Namen der Einsatzleitung?
Das steht dann in den Protokollen.
Eigentlich ist die Polizei dazu verpflichtet, dir diese Informationen mitzuteilen. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass selbst in einer Vorzeigesituation wie der hier dargestellten keine Dienstnummern und Namen direkt herausgegeben werden. Nichtsdestotrotz solltet ihr immer danach fragen, auch mehrfach.
Hi du, ich bin's wieder. Also, du weißt, was du zu tun hast. Die Nummer von der Anwältin hast du ja wahrscheinlich im Internet inzwischen herausgefunden. Die Bullen wollen zu mir und in dem Durchsuchungsbeschluss steht irgendwas mit Sachbeschädigung. Es ist aber kein Haftbefehl dabei. Dann danken Sie und bis später.
Was tun Sie da?
Ich lese mir erstmal diesen Beschluss durch. Den Beschluss richtet sich also ausschließlich gegen mich. Alles klar. Sie suchen Kleidung, Notizen, Speichermedien, eine Sturmhaube. Okay, es ist Ihnen hoffentlich klar, dass wir Sie nichts weiteres mitnehmen lassen werden. Außerdem lege ich direkt Widerspruch gegen die Durchsuchung ein. Das können Sie ja schon mal protokollieren. Das wird auch das Einzige sein, was ich Ihnen unterschreiben werde.
Hier das Protokoll. Das ist aber gar nicht von euch unterschrieben. Oh ja, hier mit Unterschrift.
Okay. Wenn ich nur die Tür ganz öffne, werden nur mein Zimmer und die Gemeinschaftsräume durchsucht, wie es auf diesem Beschluss steht. Eins nach dem anderen, und zwar entweder mit mir oder mit Petra. Das hier ist Petra Knirsch, die ich hiermit zu meiner bevollmächtigten Zeugin ernenne. Nicht, dass ihr mir noch irgendwas unterjubelt.
So, jetzt bekomme ich erstmal von euch beiden die Ausweispapiere. Und wie viele Menschen halten sich hier denn gerade in der Wohnung auf?
Stopp! Wir haben doch gesagt, dass die Räume einzeln und nacheinander durchsucht werden. Sie haben kein Recht, dies ohne Aufsicht zu tun. Ich hole erstmal unsere Personalausweise und du, Anna, wartest hier mit denen und passt auf.
Was hier in dem Zimmer?
Können Sie nicht lesen? Da steht Klaus dran. Das hier ist Annas Zimmer. Hier ist das Wohnzimmer, hier das Bad und dort die Küche. Die anderen Räume sind und bleiben zu. Sie dürfen das nicht lesen. Das muss versiegelt werden, wenn Sie es denn unbedingt mitnehmen wollen.
Steht vielleicht einmal Handschuhe im Durchsuchungsprotokoll? Nein, tut es nicht. Also legen Sie diese Packung wieder hin.
Oh, was ist das hier?
Ich mache keine Aussage.
Was haben Sie denn mit diesem schwarzen Tuch vorgehabt?
Dazu musst du nichts sagen. Anna Arthur hält's Maul.
Nachdem die Beamtinnen das eine oder andere umgedreht haben, beziehungsweise alles, wobei Petra und Anna darauf achteten, dass sie sich an die Sachen aus dem Beschluss halten, hat die Polizei eine Sturmhaube, zwei schwarze Kapuzenpullis, drei USB-Sticks, einen Rechner und ein Handy beschlagnahmt. Alle Papiere, die sie mitgenommen haben, sind nun, nachdem Petra und Anna eine gnadenlose halbe Stunde darauf bestanden haben, versiegelt worden und dürfen nur von Richterinnen oder Staatsanwältinnen gelesen werden.
Okay, auf dem Protokoll stehen nur die Sachen, die mitgenommen werden, wo sie gefunden wurden und dass sie versiegelt sind. Das war ein Krampf.
Alles klar. Die freie Fläche hier streiche ich noch durch, damit nicht nachträglich noch was dazugeschrieben werden kann. Notieren Sie bitte noch, dass ich die richterliche Überprüfung der Durchsuchung beantrage.
So, jetzt unterschreiben Sie und Ihr Zeuge bitte erstmal hier die Protokolle.
Ein Teufel werde ich tun. Geben Sie mir einfach eine Kopie davon.
Naja, wir haben ja jetzt, was wir brauchen. Schönen Tag noch. Tschüss.
Oh Mann, jetzt sind die endlich weg. Was ein Erwachen. Draußen sind nochmal 20 Leute gekommen, um uns zu unterstützen.
Das war so gut, sie da draußen gehört zu haben, bei diesen ganzen Scheiße hier drin. Ich habe Schreie da draußen gehört. Ich hoffe, die haben niemanden da draußen mitgenommen, ey.
Ja, wir sollten jetzt erstmal in Ruhe einen Kaffee trinken und ein Gedächtnisprotokoll schreiben.
Das ist eine gute Idee. Ich setze einen auf. Kannst du vielleicht einen Block holen? Meine wurde leider gerade geklaut.
Klar. Ich gehe noch kurz runter und rede mit Tom. Er hat ja den ganzen Außenkontakt gemacht. Hoffentlich hat er die Anwältin schon erreicht, damit wir auch möglichst bald mit ihr sprechen können. Das mit der Unterstützung hat ja voll gut geklappt. Vielleicht kann er auch noch ein Gedächtnisprotokoll von der Außensituation schreiben.
Dieses Hörspiel, Was tun bei Hausdurchsuchungen, wurde uns großzügigerweise von die Sendung Ausbruch, die Antirepressionsfälle zur Verfügung gestellt. Der wird auch morgen bei deren Sendung wieder gesendet. Die findet morgen, also Sonntag, um 21 Uhr statt. Und wird auch am Montag um 11 Uhr wiederholt.
Tja, und unsere Sondersendung zum Links unten in die Media.org Jahrestag des Verbotes geht nun zu Ende. Wir freuen uns, dass ihr hoffentlich zahlreich zugehört habt. Noch eine letzte Bitte an euch. Bleibt solidarisch, haltet die Ohren steif, macht freie Medien und vergesst nicht natürlich, dass die ganze Repression einen Haufen Kohle kostet. Bei der Roten Hilfe Ortsgruppe Stuttgart ist ein Soli-Konto eingerichtet. Genau. Wir freuen uns auf weitere spannende Sendungen hier im Freien Radio und werden auch in Zukunft für Free Speech kämpfen. Es lebe Indie Media.
Indie on Air. Indie on Air. Die Sondersendung zum Jahrestag des Linksunten Indie Media Verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innen. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen linksunten.indiemedia vom 14. August 2017.
Der Verein linksunten.indiemedia läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung.
Der Verein linksunten.indiemedia ist verboten und wird aufgelöst.
Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins linksunten.indiemedia zu verwenden.
Das Vermögen des Vereins linksunten.indiemedia wird beschlagnahmt und zugunsten des Bundes eingezogen.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.
Indie on Air. 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 On Air.